Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Buch des Propheten Micha in Kapitel 6, die Verse 6 bis 8. Womit soll ich vor den Herrn treten? Wie mich beugen vor dem Gott in der Höhe? Soll ich mit Brandopfern vor ihn treten, mit einjährigen Kälbern? Hat der Herr Gefallen an Tausenden von Widdern, an 10.000 Bächen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen hingeben für meine Vergehen, die Frucht meines Leibes für meine Sünde? Es ist dir gesagt worden, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir erwartet. Nichts anderes als dies. Recht tun, Güte und Treue lieben, in Ehrfurcht den Weg gehen mit deinem Gott. Also bitten wir dich jetzt um das Wirken deines Geistes. Durch ihn öffne unsere Herzen, unsere Ohren, dass wir dich verstehen, dass dein Wort in uns Frucht trägt. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, dieses Jahr gibt es ein Jubiläum, 40 Jahre Sesamstraße in Deutschland. Der, die das, wer, wie, was, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm. Vermutlich könnten fast alle hier diesen Refrain des Sesamstraßensongs mitsingen. Und das ist ja auch ein kluger Ratschlag. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Das gilt übrigens nicht nur für Kinder. Wer die Welt entdecken will, der muss sie hinterfragen. Und nur wer fragt, kann Antworten finden. Unser Text, unser Predigttext, enthält ja auch Fragen und bringt uns damit auf die richtige Spur. Entscheidend ist allerdings, die richtigen Fragen zu stellen. Die richtigen Fragen sind ja nicht unbedingt die wichtigen oder die wichtig klingen oder die uns sofort in den Sinn kommen. Oft ist die Frage hinter der Frage entscheidend, um die richtige Lösung zu finden. Albert Einstein hat gesagt, wenn ich nur eine Stunde Zeit hätte, ein Problem zu lösen, von dem mein Leben abhängt, würde ich die ersten 55 Minuten darauf verwenden, nach der richtigen Frage zu suchen. Hätte ich diese Frage gefunden, bräuchte ich nur 5 Minuten, um die passende Antwort aufzuspüren. Ich habe dieses Zitat auf einem Pastoralkolleg in der vorletzten Woche zum ersten Mal gehört und habe gestutzt. Dann habe ich gemerkt, wir gehen ja meist anders vor. Wir verwenden viel Zeit für Lösungsvorschläge und vergessen oft, die richtige Frage zu stellen, beziehungsweise zu fragen, was ist eigentlich die Frage hinter der Frage? Ich habe gelernt, es lohnt sich, Zeit zu nehmen für Fragen. Die Frage hinter der Frage zu finden, um wirklich eine passende Antwort zu bekommen. Also, zum Beispiel, wenn ich ein Problem in der Gemeinde sehe, nicht sofort zu überlegen, wie kann ich das jetzt lösen, sondern zu fragen, was steckt eigentlich hinter dem Problem? Welche Fragen stehen sonst noch im Zusammenhang mit diesem Problem? Was gehört alles zum Problem Umfeld? Bin ich selbst Teil des Problems? Wie sieht das Problem von anderen Blickwinkeln aus? Sodass ich dann irgendwann auf die Frage hinter der Frage komme und von daher dann das Problem auch passend lösen kann, so wie Albert Einstein das mit seinen 55 und 5 Minuten gesagt hat. Bei Facebook ist ja schon angekündigt, dass es heute um eine Frage geht, die uns alle immer wieder beschäftigt. Nämlich die Frage, was ist gut für mich? Das wäre jetzt mal interessant, hier Antworten zu sammeln. Da käme vieles und ich denke viel Unterschiedliches zusammen. Vielleicht Gesundheit, weniger Stress oder viel Geld und viel Urlaub wären gut. Oder möglichst alles allein machen, auf niemanden angewiesen zu sein. Oder nicht sehen, nichts hören, einfach nur mal Ruhe. Im Gegenteil, endlich mal Kontakt mit anderen, endlich mal was zusammen machen und so weiter. Auch hier bei dieser Frage, was ist gut für mich, lohnt es sich zu fragen, was ist die Frage hinter der Frage? Das ist ja sehr unterschiedlich. Also beim Shoppen bedeutet die Frage, was ist gut für mich, ja eigentlich, was passt zu mir, was steht mir? Und wenn ich mich entscheiden muss zwischen einem Apfel und einer Tafel Schokolade oder einem Salatteller oder einer Schweinshaxe mit Knödel in der Bavaria-Alm, dann ist die Frage hinter der Frage, was ist gut für mich, wie sieht das heute Morgen auf der Waage aus? Die Frage hinter der Frage ist oft abhängig von unserer Lebenssituation. Bedeutet, was ist gut für mich? Was wünsche ich mir momentan? Beziehungsweise, wonach sehne ich mich in der Zukunft? Oder bedeutet es, womit habe ich gute Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht? Was ist gut für mich, scheint eine einfache Frage zu sein, aber was ist wirklich gut für mich? Können wir die Antwort darauf aus uns und in uns finden? Oder geht es uns dabei wie kleinen Kindern, die ja zu wissen meinen, was gut für sie ist, ohne zu ahnen, würde, dass sie, wenn man ihnen alle Wünsche erfüllen würden, an ihren eigenen Wünschen verderben müssten. Wenn ein Kind meint, es wäre gut für dieses Kind, ein scharfes Fleischmesser zu nehmen, um Butter aufs Brot zu schmieren, dann ist das bestimmt nicht gut für das Kind. Oft ist das, was wir im Moment für gut halten, nicht gut, stellt sich sogar als überaus schlecht später heraus. Was ist gut für mich? Es bleibt zu klären, was ist die Frage dahinter? Was ist gut für mich, heißt ja letztlich, was gibt meinem Leben Sinn? Was macht mein Leben reich? Was erfüllt mein Leben so, dass ich im Rückblick sagen kann, es war gut? Was ist gut für mich, ist auch die Frage, wie finde ich zu mir selbst? Wie komme ich in Einklang mit mir selbst? Was ist nötig, damit ich so bin, wie ich sein soll? Dass ich in Harmonie bin mit mir, mit meinem Lebensplan. Ich bin überzeugt, die Antwort darauf kann ich nicht aus mir oder in mir finden. Da sind wir wie Kinder auf Hilfe von außen angewiesen, von jemandem mit einem größeren Überblick. Wer kann mir also sagen, was ist gut für mich? Für mich gibt es da nur eine Instanz. Gott, mein Schöpfer. Er hat mich gewollt. Er hat mich so geschaffen, wie ich bin, mit Fähigkeiten, aber auch mit Macken und Fehlern, mit Möglichkeiten, aber auch mit Grenzen. Ich bin Geschöpf. Gott ist der Schöpfer. Und wenn ich ernst nehme, dass ich Geschöpf bin, kann allein der Schöpfer wirklich wissen, was gut für mich ist. Ich muss an einem Beispiel deutlich zu machen, nehmen wir eine Uhr. Ich meine jetzt nicht so ein chinesisches Massenprodukt, sondern eine hochwertige Uhr, die wie wir ja auch alle in Einzelanfertigung hergestellt worden sind. Was gut ist für die Uhr, das weiß doch allein der Uhrmacher und nicht die Uhr. Also die Frage hinter der Frage, was ist gut für mich, ist letztlich, was will Gott? Verbunden mit der Frage, wie weiß ich das? Wie kann ich das von Gott erfahren? Wie komme ich mit Gott in Kontakt? In dieser Woche feiern wir das Reformationsfest. Martin Luther wurde getrieben von dieser einen Frage, die er für sich so formuliert hat und die genau auf der gleichen Schiene liegt. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Das heißt doch, wie komme ich so mit Gott ins Reine, dass ich auch mit mir selbst im Reinen bin, dass ich so bin, wie ich sein soll? Und so ähnlich sind ja auch die Fragen in unserem Predigtabschnitt. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Hier wird gefragt, womit soll ich vor den Herrn treten? Wie mich beugen vor dem Gott in der Höhe? Und dann werden verschiedene Opferformen aufgelistet. Ich denke, Martin Luther oder auch diese Stimme aus der Zeit des Propheten Micha, die stellen die Frage hinter der Frage an der genau richtigen Stelle. Denn sie haben beide erkannt, was gut für mich ist, entscheidet sich an meinem Verhältnis zu Gott. Beziehungsweise, ob ich das ausfülle, was mein Schöpfer für mich vorgesehen hat. Und wie lautet die Antwort? Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir erwartet. Nichts anderes als dies, Recht tun, Güte und Treue lieben, in Ehrfurcht den Weg gehen mit deinem Gott. Interessant finde ich, dass hier, da wo im Deutschen Mensch steht, im Hebräischen Adam steht. Adam, der Mensch, der Urmensch. Das heißt, hier in diesem Satz, der sich in ähnlicher Form auch an anderen Stellen in der Bibel findet, da geht es um eine Grundsatzerklärung Gottes an alle Menschen. Und das Zweite, was auffällt, es ist bereits gesagt worden oder kundgetan. Das heißt, du kannst es wissen. Es ist nicht irgendwie nebulös, was gut für dich ist. Das ist kein Geheimwissen, sondern es ist eigentlich für jeden und jede erkennbar, was gut ist für jede und jeden Menschen. Seit dem Sinai, seit Gott seinem Volk die 10 Gebote gab, ist kundgetan, was gut für dich ist, Mensch. Und das Erste und Wichtigste dabei ist, dass du einen Gott hast, der für dich da ist und der als Erstes dich befreit hat aus der Knechtschaft. Denn die 10 Gebote beginnen, ich bin der Herr, Jahwe steht da, dein Gott, der dich aus Ägypten, aus der Knechtschaft befreit hat. Das ist der Beginn, das ist die Überschrift der 10 Gebote. Und da steckt drin der Gottesname, Jahwe, ich bin bei dir und ich bin der Befreier. Was ist gut für mich? Dass Gott für mich ist. Dass Jahwe mit mir ist. Dass er der Befreier ist. Das ist gut für mich. Und alles, was dann folgt in den 10 Geboten, ist auf diesem Hintergrund zu lesen. Alle Gebote haben als Voraussetzung, dass unser Gott ein Gott ist, der für uns ist und ein Befreier. Und dann steht da, was der Herr von dir erwartet. Mal ehrlich, das geht uns ein bisschen quer runter. Das stößt uns auf. Wir hören ja gerne von der Liebe Gottes, aber weniger gern davon, dass Gott ja auch Erwartungen an uns hat. Was Gott erwartet, seine Gebote haben eben aber als immer als Voraussetzung, dass Gott zuerst etwas für uns getan hat. Im Gegensatz zum kleinen Katechismus Martin Luthers ordnet deshalb der Heidelberger Katechismus die 10 Gebote in den 3. Teil ein. Und da steht als Überschrift des 3. Teils von der Dankbarkeit. Das finde ich ganz wichtig. Das Halten der 10 Gebote ist nicht die Voraussetzung, um zu Gott zu kommen. Ich muss mir Gottes Liebe nicht verdienen. Die 10 Gebote sind die Folge dessen, dass ich zu Gott kommen kann. Weil Gott mich liebt, weil er mit mir Gemeinschaft haben will, weil er mir diese Gemeinschaft schenkt, deshalb sollte es eigentlich völlig normal sein, mich so zu verhalten, wie Gott es für mich vorgesehen hat. Was ist gut für mich? Dass Gott für mich ist. Und was Gott von mir erwartet, ist auch gut für mich. Was Gott erwartet, soll mich nicht erneut knechten, sondern mir helfen, dass mein Leben gelingt. Er, der Schöpfer, weiß ja schließlich, was gut für mich ist. Ich glaube, liebe Schwestern und Brüder, es kommt die Zeit oder ist auch schon, dass wir wieder neu lernen müssen, was in der Barmer theologischen Erklärung in der These 2 so heißt, wie Jesus Christus Gottes Zuspruch der Vergebung aller unserer Sünden ist, so und mit gleichem Ernst ist er auch Gottes kräftiger Anspruch auf unser ganzes Leben. Durch ihn widerfährt uns frohe Befreiung aus den gottlosen Bindungen dieser Welt zu freiem, dankbarem Dienst an seinen Geschöpfen. Zuspruch und Anspruch Gottes dürfen wir nicht trennen. Gut für mich ist, dass Gott für mich ist, und gut für mich ist, was Gott von mir erwartet. Und nur wenn ich beides verstehe, einsehe, wird mein Leben sinnvoll. Bin ich der, der ich sein soll? Bin ich mit mir selbst in Harmonie? Gelingt mein Leben? Ja, finde ich mich selbst aufgehoben in Gottes Plan für mein Leben? Also, was ist konkret dann gut für mich? Was ist uns gesagt? Recht tun, Güte und Treue lieben, in Ehrfurcht den Weg gehen mit deinem Gott. So heißt es in der einen Übersetzung. Ich vermute, die meisten von uns kennen, wie ich seit Kindertagen, den Vers in der Martin-Luther-Übersetzung. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Ich habe mich nochmal intensiv mit dem hebräischen Text auseinandergesetzt und möchte deswegen eine wörtliche Übersetzung daneben stellen. Weil Martin Luther hat, wie öfters, mehr übertragen als übersetzt. Und so wird hoffentlich für uns klarer, was in dieser Grundsatzerklärung Gottes an uns gemeint ist. Es ist dir kundgetan, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir erwartet, nämlich Recht tun, Güte, Treue lieben und achtsam mitgehen mit deinem Gott. Drei Punkte sind hier miteinander verwoben, die deutlich machen, was gut für mich ist. Das erste, Recht tun. Vielleicht hat ja Martin Luther übersetzt Gottes Wort halten, weil er befürchtet hat, die wörtliche Übersetzung könnte missverstanden werden im Sinne von tue Recht und scheue niemand oder im Sinne von einer Werkgerechtigkeit. Darum geht es nicht, sondern es geht um das Tun dessen, was Gott als sein Recht kundgetan hat. Zum Beispiel in den 10 Geboten. Es geht um die Frage, woran orientiere ich mein Tun? Eben nicht an meiner Bequemlichkeit, an meiner Lust oder Unlust oder an dem, was mir anscheinend Vorteil verschafft. Wobei letztlich ist es ja so, die Gebote Gottes verschaffen mir ja einen Vorteil. Sie sind zu meinem Vorteil. Zum Beispiel einen Tag von 7 setzt er mich frei von der Arbeit. Durch die Gebote schützt Gott das Miteinander der Generationen. Er schützt mein Leben, meine Freiheit, meine Ehe, mein Eigentum, meinen guten Ruf. Das Recht Gottes, seine Gebote ermöglichen ja Gemeinschaft, Leben und Frieden. Übrigens, im Gegensatz zu Recht tun steht Recht haben. Recht haben zerstört immer Gemeinschaft und Frieden und engt Leben ein. Recht tun, das heißt dem anderen sein Recht zum Leben zuzugestehen und sein Leben nicht zu zerstören, sei es durch Wegnehmen oder Vorenthalten, was er zum Leben braucht, oder durch Schlechtmachen vor anderen, Mobbing nennt man das heute, oder durch das Missachten seiner Würde vor Gott und anderen. Recht tun, das heißt dann dem anderen zu seinem Recht verhelfen, zum Beispiel im Einsatz für Benachteiligte, nicht Ernstgenommene, zu kurz gekommene, Schwache, Übervorteilte, an den Rand gedrängte, in unserer unmittelbaren Umgebung, in unserer Gemeinde, in unserer Stadt, in unserem Land. Das zweite, was genannt wird, heißt Güte lieben. Das hebräische Wort Chesed, was hier gebraucht wird, das kann man übersetzen mit Güte, aber auch mit Treue, mit Freundlichkeit, mit Gnade, mit Verbundenheit. Gemeinschaftssinn, Gemeinschaftstreue wäre auch eine Übersetzung. Nehmen wir mal als Beispiel im Psalm 118, am Anfang, da heißt es, danket dem Herrn, wir kennen diesen Spruch aus der Abendmahlsliturgie, danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Gnade währet ewiglich. Da steht bei Gnade Chesed. Das heißt, lobt Gott, denn er ist gut zu uns. Er hat sich mit uns auf immer verbunden. Er steht in Treue zu uns. Uns gilt seine Güte und Freundlichkeit. Seine Chesed währet ewiglich. Und das, liebe Schwestern und Brüder, das lässt uns jubeln. Daran können wir uns freuen. Und so sollen wir dann auch leben, denken und handeln. Der Grundsatz unseres Umgangs mit anderen, unseres Verhaltens anderen gegenüber soll sein, wie Gott mir, so ich dir. Das haben wir letzte Woche schon in der Predigt aus der Bergpredigt Jesu gehört. Wie Gott mir, so ich dir. Jesus hat mal gesagt, seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig mit euch ist. Chesed, Güte, Treue, Gnade, Freundlichkeit, das ist ja letztlich eine Eigenschaft Gottes. Und weil wir sie von ihm geschenkt bekommen, sollen auch wir miteinander so umgehen. Güte lieben, das heißt tun und lieben, was Verbundenheit und Gemeinschaft stiftet und fördert. Wir lieben ja oft das Gegenteil, ja? Wir lieben das kritische Beäugen anderer. Wir lieben das Kontrollieren und das Achten auf mögliche Fehler. Wir lieben das Urteilen über andere, oft auch das Verurteilen. Das Schlechtmachen und Schlechtreden und so weiter. Aber all das zerstört ja Gemeinschaft und soll deshalb bei uns keinen Platz haben. Wir haben es nötig, Gemeinschaftssinn, gemeinschaftstreue Güte zu üben. Güte und Treue lieben, Das heißt, die Freundlichkeit und Gnade, mit der Gott dir und mir begegnet, an andere weitergeben. Mit der Treue und Verbundenheit, mit der Gott an dir und mir festhält, auch an anderen festhalten. Auch wenn die nicht vollkommen sind, das sind du und ich doch auch nicht. Gottes Güte, seine Treue währet ewig. Das ist gut für mich. Und deshalb ist es auch gut für mich, wenn ich anderen mit Güte, Freundlichkeit und Treue begegne, weil das unsere Gemeinschaft stärkt. Und das Dritte, achtsam mitgehen mit deinem Gott. Das Wort, was Martin Luther mit demütig übersetzt hat, bedeutet aufmerksam, bereitwillig, wachsam, hingegeben mit Gott gehen. Die Gute Nachricht Bibel übersetzt deshalb, lebe in steter Verbindung mit deinem Gott. Finde ich gar nicht so schlecht, ist nicht wörtlich, aber trifft den Sinn sehr gut. Lebe in steter Verbindung mit deinem Gott. Und wenn man genau überlegt, dann ist dieser letzte Punkt eigentlich der erste. Denn ohne das stetige Ausgerichtetsein auf Gott ist Recht tun und Güte lieben ja gar nicht möglich. Nur wenn ich mich von Gott her sehe und erkenne, wie gnädig und barmherzig und treu er mit mir umgeht, obwohl ich das ja nicht verdient habe. Nur wenn ich das erkenne, kann ich ebenso gütig, freundlich und treu anderen gegenüber sein. Was von mir aus zugegebenermaßen nicht möglich ist, nämlich Recht tun und Güte lieben, das wird möglich, wenn ich immer wieder erkenne, wie sehr mich Gott beschenkt. Und das wiederum erkenne ich nur, wenn ich in seiner Nähe bleibe. Achtsam mitgehen mit deinem Gott. Da steckt ja drin und weist darauf hin, dass Gott in Bewegung ist. Unsere Gefahr ist ja, bei dem zu verharren, was wir meinen, als richtig erkannt zu haben. Aber Gott ist unterwegs. Jesus spricht von Nachfolge. Gott will uns mit hineinnehmen in seine Bewegung zu den Menschen. Und es ist gut für mich, wenn ich darauf achte, nicht zurückzubleiben. Es ist gut für mich, offen zu sein für Gottes Wege, die nicht immer so sind, wie ich meine, dass sie sein müssten. Es ist gut für mich, vor allem darauf zu achten, die Nähe, die Verbundenheit mit Gott beizubehalten. Achtsam mitgehen mit Gott wird deshalb auch nicht ohne Recht tun und Güte lieben gehen. Was ist gut für mich? Wenn ich das tue, was gut ist vor Gott, was gut ist für andere Menschen, wenn ich das tue, dann ist es auch gut für mich. Wenn ich tue, was die Gemeinschaft mit Gott und anderen fördert, dann ist das gut für mich. Das Wort aus dem Mund des Propheten Micha ist schon sehr alt, aber ich denke immer noch aktuell. Und es zeigt auch uns den Weg zu einem gelingenden Leben. Es ist dir kundgetan, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir erwartet. Nämlich Recht tun, Güte und Treue lieben und achtsam mitgehen mit deinem Gott. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.